Live on Tape. Der Podcast kurz vor der Nacht. Präsentiert von Gregor Elsbeck.
Schon wieder 23 Uhr, meine Damen und Herren, und damit herzlich willkommen am Dienstag, wie gewohnt live aufgezeichnet aus einer noblen Wiesbadener Altbauvilla, die zweite Folge dieser sechsten Staffel und die 170. schon insgesamt. Und während unser Staffelbeginn gestern ja von Regen geprägt war, im Hintergrund ging das heute auch munter weiter, dieses Regenwetter. Der April macht ja, was er will. Während es ja in den letzten Tagen schon so ein bisschen Sommerfeeling gab, ist jetzt wieder der Herbst eingekehrt, kann man schon fast sagen. Ist auch etwas kühler geworden heute wieder. Da geht es hin und her, und so ein Wetter haben noch nicht mal nur wir hier, sondern das hat man gerade auch in Griechenland. Selbst da war es heute bewölkt, und das hat dazu geführt, dass das olympische Feuer nicht traditionell so entzündet werden konnte, wie es sonst immer entzündet wird. Sie wissen, sonst wird da immer ein Parabolspiegel in die griechische Sonne gehalten in Athen, damit man dann die Flamme der Fackel für die Fackel dann entflammen kann, meine Damen und Herren. Und das konnte man heute aber nicht machen, weil es zu bewölkt war über Athen. Und deshalb hat man sich damit beholfen, etwas von dem Feuer aus der Generalprobe von gestern zu verwenden, um die olympische Fackel zu entzünden. Also da hat man schlauerweise vorausgedacht und sich gedacht, ach komm, bei der Generalprobe haben wir es schon einmal geschafft. Bewahren wir uns mal von der Flamme ein bisschen was für morgen auf, falls es da nicht noch einmal klappt. Da ist der Grieche ja geübt, und so hat es dann doch irgendwie noch hingehauen. Und jetzt macht sich das olympische Feuer so ganz langsam, aber sicher auf den Weg nach Paris, wo wir ja im Sommer die Olympischen Spiele haben werden, die wir hier aber nicht begleiten können in der Sendung, weil wir da in der Sommerpause sind. Ich hatte es Ihnen ja gestern schon gesagt zum Staffelauftakt. Letzte Sendung dieser Staffel ist Ende Juli. Und da werden wir noch die Fußball-EM im eigenen Land mitnehmen können und begleiten können, aber Olympia leider nicht mehr. Aber wir gucken mal hinterher, was wir da vielleicht noch draus mitnehmen, machen eventuell nochmal so eine kleine Zusammenfassung oder so, das gucken wir uns dann an. So, und jetzt gehen wir rein in unsere heutigen Meldungen, sind wieder ganz schön viele, wie gestern auch 7 Stück, das dürfte uns aber heute zeitlich nicht ganz so reinreißen, weil ja diese ellenlange Vorrede von mir wegfällt zum Staffelverlauf und so, wo ich das alles erklärt habe, insofern müssten wir da schneller durchkommen. Und wir starten direkt mit einer Meldung, wo wir gleich beim Thema Feuer mehr oder minder bleiben, denn auch in einem Leuchtturm brannte ja früher mal Feuer, als es noch kein elektrisches Licht gab. Inzwischen brennt er aber wahrscheinlich in den meisten Leuchttürmen noch nicht mal mehr elektrisches Licht, sondern überhaupt keins mehr, weil gar keine Leuchttürme mehr gebraucht werden. Aber Leuchtturmwärter, die braucht es trotzdem noch. Und wir hatten in unserer letzten Staffel mal darüber berichtet, dass Wangerooge, die ostfriesische Insel, einen Leuchtturmwärter für ihren Leuchtturm sucht, da eine Stellenausschreibung rausgehauen hat. Und jetzt können wir in dieser Staffel nachtragen, dass es rund 1100 Bewerbungen dafür gab. Diese Meldung kam heute raus. Eine Flut von Bewerbungen für den Job eines neuen Leuchtturmwärters oder einer neuen Leuchtturmwärterin auf Wangerooge verschafft der kleinen Nordseeinsel viel Arbeit bei der Stellenbesetzung. Rund 1100 Bewerbungen gingen für die freie Stelle im Rathaus ein. Ein so großes Bewerbungsverfahren habe die Gemeindeverwaltung in ihrer Geschichte noch nicht erlebt, heißt es in einer Mitteilung. Ja, da ist Wangerooge mal leicht überfordert, aber das haben sie sich auch selbst zuzuschreiben. Bei so einer prominenten Ausschreibung eines so ungewöhnlichen Jobs, danach sind die Leute doch heutzutage auf der Suche. Wir beginnen ab dem 22. April mit den Vorstellungsgesprächen. Hier sind gut 3 Mitarbeiter eine gesamte Woche gebunden und stehen nicht für andere Themen zur Verfügung. Wir planen in der Woche mit ca. 45 Vorstellungsgesprächen, sagte Rika Beven, allgemeine Vertreterin des Bürgermeisters auf Wangerooge, in einer Mitteilung. Und wenn Sie das in unserer letzten Staffel schon gehört haben, meine Damen und Herren, dann wissen Sie, dass ich damals, als diese Ausschreibung gestellt wurde, veröffentlicht wurde, auch schon immer nur diese Vertreterin des Bürgermeisters dazu geäußert hat. Der Bürgermeister an sich, der scheint sehr schweigsam zu sein, der äußert sich kaum zu diesen ganzen Geschehnissen, beziehungsweise eigentlich überhaupt nicht. Ich habe von dem noch nie was dazu gelesen. Scheinbar ist es ihm dann doch relativ wurscht, wer da seinen Leuchtturm bewertet. Eine zweite Runde des Auswahlverfahrens solle möglichst bis Himmelfahrt abgeschlossen sein. Ja, das passt ja zum Leuchtturm, ne? Da ist man ja dem Himmel schon ein Stückchen näher. Hoffentlich können wir nach den Feiertagen dann schon verkünden, dass wir einen Leuchtturmwärter oder eine Leuchtturmwärterin gefunden haben, teilte Beven weiter mit. Im Rathaus der rund 1200 Einwohner zählenden Urlaubsinsel arbeiten gerade mal ein Dutzend Verwaltungskräfte. Das ist für deutsche Verhältnisse tatsächlich erstaunlich wenig. Nur eine Angestellte beschäftigt sich mit der Personalarbeit. Ich muss mich ganz ausdrücklich bei unserer Personalerin bedanken, sagte Beven. Was hier in den letzten Wochen geleistet worden ist, ist wirklich Wahnsinn. Der 39 Meter hohe denkmalgeschützte alte Leuchtturm ist eines der Wahrzeichen der Nordseeinsel. Eines, wahrscheinlich auch das einzige, oder? Anfang Februar hatte die Gemeinde den ungewöhnlichen Arbeitsplatz per Stellenanzeige ausgeschrieben. Die Insel sucht allerdings keinen Leuchtturmwärter im herkömmlichen Sinne. Die gibt es schon seit Ende der 90er Jahre nicht mehr an Nord- und Ostsee. Der Leuchtturm, der seit 1969 nicht mehr in Betrieb ist, wird von der Insel touristisch genutzt, etwa als Aussichtsplatz. Laut Jobbeschreibung zählen zu den Aufgaben daher Ticketverkauf, Einlasskontrolle und der Verkauf von Souvenirartikeln. Das ist jetzt aber auch kein allzu attraktiver Job, wenn Sie da den Touris irgendwelche Artikel verkaufen müssen. Das ist jetzt nicht besonders angenehm. Die Stellenanzeige und Berichte darüber waren im Internet viel verbreitet worden. Zahlreiche Medien berichteten zudem, zwar freue man sich über das große Interesse, heißt es aus dem Rathaus. Die Gemeinde bittet aber nun vorerst bis Mitte Mai von weiteren Presseanfragen zur Suche nach dem neuen Leuchtturmwärter abzusehen, weil man natürlich auch dafür keine Zeit zur Bearbeitung mehr hat. Wir arbeiten hier wirklich an der Grenze. Die Anfragen erschweren die Durchführung des korrekten Prozesses an dieser Stelle. So Beven. Ja, Frau Beven, Sie brauchen dann zumindest, bis Sie den neuen Leuchtturmwärter gefunden haben, keine Sorge zu haben, dass ich bei Ihnen anrufen würde. Das könnten wir dann aber danach mal machen in der Sendung. Vielleicht erreichen wir dann sogar den neuen Leuchtturmwärter oder die neue Leuchtturmwärterin höchstpersönlich. So. Während also auf Wangerooge bislang noch ein Leuchtturmwärter fehlt, fehlt in einem Altenheim in Berlin das Personal. Ich meine, es fehlt zwar eigentlich überall in allen Alten- und Pflegeheimen, meine Damen und Herren, aber in Berlin ganz besonders stark vor kurzem. War das nicht sogar letzte Nacht? Ich weiß gerade gar nicht, müsste noch, wenn die Meldung jetzt genau reinlesen, und das hat zu einem Großeinsatz von Polizei und Feuerwehr geführt, dass da Personalmangel herrscht in diesem Altenheim. Wie kann das sein? Wie kann Personalmangel zu einem Feuerwehr- und Polizeieinsatz führen? Das sage ich Ihnen gleich nach einem frisch gezapften Schlückchen koffeinhaltiger Apfelschorle. Wohlsein. So. Der Fachkräftemangel im Gesundheitswesen wurde Einsatzkräften in Berlin durch einen Notruf persönlich vorgeführt. Eine Pflegerin wählte die 110, als sie feststellte, dass die Nachtschicht nicht ausreichend besetzt war. Ja, nun hat sich die Betreiberfirma zu dem Vorfall geäußert. Weil in einem Berliner Alten- und Pflegeheim das nötige Pflegepersonal für die Nacht fehlte, sind Polizei und Feuerwehr angerückt. Als eine Pflegerin in dem Heim in Berlin-Lichtenberg am Dienstagabend ihre Schicht beenden wollte, stellte sie fest, dass die folgende Nachtschicht personell nicht ausreichend besetzt war. wie eine Polizeisprecherin am Dienstag sagte. Das heißt, es muss ja heute passiert sein, dann, wenn ich das hier richtig, warten Sie mal, um wie viel Uhr wurde denn die Meldung veröffentlicht? Hä? Um 14.51 Uhr, wie kann denn das sein? Da hat die das schon bemerkt und da ging die Meldung dann schon raus. Oder war das letzten Dienstag, liebe DPA, die ihr das hier veröffentlicht habt? Das hättet ihr mal genauer reinschreiben müssen. Also, dass sich das heute schon so früh am Tag abgespielt hat, kann ich mir ja kaum vorstellen. Da hättet ihr ja schon mittags bemerken müssen, dass für die Nachtschicht das Personal fühlt. Na ja, gut, kann natürlich sein, weiß ich nicht. Und da hat sie dann direkt angerufen. Na, interessant. So, stellte sie also fest, dass die folgende Nachtschicht personell nicht ausreichend besetzt war, wie eine Polizeisprecherin am Dienstag sagte. Gefehlt habe eine examinierte Pflegekraft mit einer Qualifikation für die Verabreichung bestimmter Medikamente. Auf Wangerooge hätte man da schon längst eine Stellenausschreibung rausgehauen. In Berlin gibt sowas nicht mehr. In dem Plan für die Nachtschicht standen demnach wohl nur 2 Pflegeassistenten. In der Nacht sollten 170 alte Menschen mit allen Pflegestufen versorgt werden. Ja, sowas aber auch. Das kann man natürlich nicht vorhersehen, ne? Die Altenpflegerin versuchte dann den Bereitschaftsdienst anzurufen und in der Folge auch die Heimleitung, war aber nicht erfolgreich, sagte die Polizeisprecherin. In dieser Notsituation wandte sie sich dann an die Polizei und die Feuerwehr. Gegen 22.30 Uhr sei der Anruf bei der Polizei eingegangen. Aha, also dann doch letzten Dienstag schon. Denn jetzt gerade, meine Damen und Herren, haben wir 22.13 Uhr Aufzeichnungszeit. Das heißt, da wird die DPA nicht ihrer Zeit voraus sein beim Schreiben dieser Meldung. Gegen 22.30 Uhr sei der Anruf bei der Polizei eingegangen. Daraufhin sei ein Streifenwagen mit 3 Polizisten zu dem Pflegeheim gefahren. Die Feuerwehr schickte Rettungswagen mit mehreren Sanitätern. Polizisten und Feuerwehrsanitäter mussten aber nicht die Nachtschicht in dem Heim übernehmen. Da haben sie aber nochmal Glück gehabt. Kann ja teilweise härter sein als die eigene reguläre Arbeit. Je nachdem, was die Alten so umtreibt. Zunächst konnten das zuständige Bezirksamt und der Katastrophenschutzbeauftragte erreicht werden. Es wurde Abhilfe geschaffen und eine Lösung gefunden, so die Polizeisprecherin. Es sei dann doch gelungen, die Heimleitung ans Telefon zu bekommen. Es sei dann auch jemand von der Leitung vor Ort erschienen und habe einen Nachtdienst organisiert. Gegen 0.10 Uhr habe die Polizei den Einsatz beendet. Ja, das heißt, die Heimleitung hat erst sozusagen auf Anleiten von Polizei und Feuerwehr es mal geschafft, vernünftig diese Nachtschicht zu organisieren. Also in Berlin geht es auch wirklich drunter und drüber. Da können die schon froh sein, dass überhaupt Polizei und Feuerwehr rechtzeitig angerückt sind. Beziehungsweise überhaupt angerückt sind. Die Domizilunternehmensgruppe, die das Heim betreibt, äußerte in einer Mitteilung ihr großes Bedauern. Sie sprach von 142 Bewohnerinnen und Bewohnern und betonte, die Pflegerin habe richtig gehandelt und einen Notruf abgesetzt. Die Planung, weil sie es auch sonst nicht geschafft hätten, die Planung habe für die Nacht 4 Personen vorgesehen, 1 Fachkraft und 3 Hilfskräfte. Wegen eines EDV-Problems sei die Buchung einer Zeitarbeitskraft mit entsprechender Qualifikation nicht wie üblich per Mail verschickt worden. Dieser Fehler hätte bemerkt werden müssen, ebenso wie das Ausbleiben einer Rückbestätigung. Ja, sagen wir mal so, spätestens hätten die Bewohner des Pflegeheims das gemerkt, weit und das auch ganz ohne digitale Mittel. Weiter hieß es, zusätzlich waren an diesem Abend beide Vorgesetzte nicht erreichbar, entweder weil das Diensttelefon nicht mitgeführt wurde oder weil der Akku des Telefons zu dieser späten Stunde entladen war und sich das Telefon abgeschaltet hatte. Genau, das sage ich auch immer, wenn unliebsame Anrufe zu späterer Stunde kommen. Das sage ich auch immer hinterher, wenn ich da nochmal 3 Tage später zurückrufe oder so. Mein Akku war entladen zu dieser späten Stunde. Das ist also nicht nur mein eigener im Körper, sondern auch der im Handy. Es habe aber zu keinem Zeitpunkt eine Gefährdung der Bewohner bestanden. Man werde nun die EDV-Planungssysteme und Notfallketten kritisch überprüfen, um sicherzustellen, dass jederzeit und von jedem Dienstzimmer aus eine Notfallerreichbarkeit gewährleistet sei. Ja, das kann übrigens auch den Insassen dieses Pflegeheims nicht schaden. Laut dem Statistischen Bundesamt werden wegen der Alterung der Gesellschaft bis zum Jahr 2049 in Deutschland voraussichtlich zwischen 280.000 und 690.000 Pflegekräfte fehlen. Derzeit gäbe es 5 Millionen pflegebedürftige Menschen. Dafür stünden rund 16.000 Pflegeheime und etwa ebenso viele Pflegedienste bereit. Es kann sein, dass da in Zukunft Polizei und Feuerwehr noch öfter aushelfen müssen. Und dann aber so richtig. So, dann, meine Damen und Herren, gehen wir mal von Berlin nach München rüber, von der einen Metropole in die anderen, denn das Münchener Museumshighlight lockt mit freiem Eintritt, beziehungsweise ein Münchener Museumshighlight, gibt ja logischerweise mehrere Museen in München. Und zwar ist die Rede von der archäologischen Staatssammlung. Das passt ja auch ganz gut, nachdem wir gestern diese Elefantenmeldung hatten von den Urelefanten, die vor den Toren Münchens entdeckt wurden. Da passt auch die Wiedereröffnung der archäologischen Staatssammlung in München, die jetzt nach 8 Jahren erfolgt. Auf die Besucher wartet eine Woche lang freier Eintritt. Und darüber hinaus auch noch eine spektakuläre Dachterrasse. Nicht nur politische Gegner werfen Markus Söder vor, bisweilen etwas arg großkopfert daherzukommen. Ist auch ein schönes bayerisches Wort, großkopfert. Und genau das wird im Wortsinn dem Ministerpräsidenten an diesem Vormittag zum Verhängnis. Denn womöglich inspiriert von seinem Chef, der ja wie kein anderer Politiker auf die Bilder der Macht setzt, hat Kunstminister Markus Blume zur Wiedereröffnung der archäologischen Staatssammlung in München 2 Indiana Jones Hüte mitgebracht, damit er und Söder dem berühmten Filmarchäologen nacheifern können. Und ich dachte immer, der Söder verkleidet sich nur zu Karneval so gerne. Offenbar jetzt auch hier zu Museumseröffnungen. Alleine für das Haupt des Ministerpräsidenten erweist sich die Kopfbedeckung als zu klein. Und so entscheidet Söder kurzerhand, dass die Beteiligten das Eröffnungsband ohne Hut auf dem Kopf durchschneiden. Denn, wie der Ministerpräsident zuvor halblaut und nicht ganz grundlos den Fotografen zugeraunt hat, irgendwie sieht's mit den Hüten doch dämlich aus, oder? Der Hutdisput bleibt freilich die einzige Unstimmigkeit unter den Ehrengästen, die ansonsten das generalsanierte Gebäude des Zentralen Landesmuseums für Vor- und Frühgeschichte unisono in den höchsten Tönen loben. Ja, der Hutdisput. Der Hutdisput von München tut selten gut. Es sei ein neuer kultureller Knotenpunkt im Herzen von München entstanden, freut sich Sammlungsdirektor Rupert Gebhardt. Derweil spricht Markus Blume von einem Ort der Superlative, das gibt es ja in Bayern viele von, der weit über die Stadt hinausstrahle. Und Markus Söder betont, dass die Sanierung nicht nur ein Umbau gewesen sei, sondern wie bei einem Start-up wurde alles neu gemacht. Natürlich, das willst du doch auch von der Politik aus erreichen, dass in der Wirtschaft von diesen ganzen Startups alles neu gemacht wird, vor allem im neu orientierten Bayern, wobei der Ministerpräsident anmerkt, dass dies nicht in aller Schnelle geschehen sei. Vielmehr hat die 66 Millionen Euro teure Sanierung 8 Jahre gedauert, in denen das 1976 erbaute Museumsgebäude am Rande des Englischen Gartens geschlossen war. Diese Zeit habe man jedoch genutzt, um eine komplett neue Ausstellung zu entwickeln, sagte Rupert Gebhardt. Herausgekommen seien 2 voneinander unabhängige Rundgänge, auf denen die Besucher zu Zeitreisenden werden sollen, die unbekannte Abschnitte der Menschheitsgeschichte ausgraben. Das kann einem aber auch ganz gut und schnell im bayerischen Hinterland passieren, meine Damen und Herren. Wenn Sie da mal umher radeln oder fahren, ja, dann oder wandern, dann werden Sie da auch zu Zeitreisenden, da werden sie die skurrilsten Lebewesen finden mit Gamsbart und sonst was. Die erste Tour namens Abenteuer Archäologie erklärt dabei die Arbeitsweisen und Herausforderungen dieses Berufs. Zu sehen ist beispielsweise ein fast 800 Jahre alter Brunnenschacht, der unlängst bei Bauarbeiten zur zweiten Stammstrecke entdeckt wurde. Wie die Archäologen das Alter der 3 Meter hohen Holzkonstruktion bestimmt haben, erfährt man hier ebenso wie die Tatsache, dass Brunnen zu späteren Zeiten als Latrinen dienten. Es ist ja auch besonders nützlich. Der 2. Rundgang führt auf die Spuren des umfangreichen Museumsbestandes, der mit 20 Millionen Objekten die größte bayerische Sammlung überhaupt ist. Hätte ich jetzt gedacht, dass der Söder eine größere Tassensammlung hat als 20 Millionen Objekte. Mit circa 15.000 von ihnen sind nun in der Dauerausstellung zu sehen, wobei einige davon mit einer recht jungen Kunstform kombiniert werden, nämlich mit Comics des Münchner Zeichners Frank Schmolke, der etwa alte Begräbnisriten in große Bildgeschichten übertragen hat. In der Ausstellung steht nicht nur Sammlungsstück neben Sammlungsstück, sondern man kann eine Entdeckungsreise zu den Spuren unserer Vergangenheit unternehmen, sagt Kunstminister Blume. Ermöglicht werden soll dies auch durch zahlreiche Medienstationen, Hörspiele sowie Licht- und Klanginstallationen. So können die Besucher nicht nur die berühmte Moorleiche von Peiting aus dem 14. Jahrhundert hinter Glas bestaunen, sondern... Und das fände ich besonders interessant, wenn ich da mal hingehen würde, sondern auf einem Bildschirm wartet auch ein Quiz zu Rosalinde, wie die 1957 gefundene Frau getauft wurde. Moorleiche Rosalinde, meine Damen und Herren. Die können Sie da bestaunen. Die hat übrigens auch noch Stiefel an, die sehr gut erhalten sind. Also das hat schon was. Zudem vermitteln je eine Streifen Ziegen und Rindsleder, je ein Streifen Ziegen und Rindsleder, wie sich die erstaunlich gut erhaltenen Stiefel der Moorleiche anfühlen. Bei der Moorleiche selbst dürfen Sie die Stiefel nicht berühren, aber man hängt Streifen aus Leder hin, damit Sie das mal dann nebenher erspüren können. Neben der Dauerausstellung will das Museum ab Herbst auch Sonderausstellungen zeigen, und zwar in einem 600 Quadratmeter großen Saal, der im Zuge der Generalsanierung unterirdisch angelegt wurde. Gerade an sonnigen Tagen dürfte es viele Besucher jedoch eher nach oben ziehen, auf die Dachterrasse des Museumscafés mit Blick über den Englischen Garten. Diese sei auch außerhalb der Öffnungszeiten zugänglich, betont Blume. Das ist eine wichtige Botschaft für alle Aperol-Freunde in München. Natürlich. Zur Wiedereröffnung hat der Minister dann noch ein Geschenk mitgebracht, wie er es nennt. So ist der Eintritt zum Museum, das an diesem Freitag seine Türen öffnet, eine Woche lang frei. Also ab nach München, und dieses Präsent dürfte bei den Münchnern deutlich besser ankommen als der Indiana Jones Hut bei Markus Söder. Ja, das kann natürlich sein, meine Damen und Herren, aber diese Moorleiche sieht schon nicht schlecht aus, wollte ich jetzt gerade sagen. Na gut, bei einer Moorleiche noch die Optik zu bewerten, ist jetzt auch ein bisschen überflüssig, meine Damen und Herren. Die berühmte Moorleiche Rosalinde aus Peitling befindet sich hinter Glas mit erstaunlich gut erhaltenen Stiefeln. Also, Moorleiche Rosalinde for free sozusagen, ja, die können Sie gratis in diesem Museum besichtigen. Wenn das nichts ist, meine Damen und Herren, dann heiße ich Markus Söder. So, oder wahlweise auch Markus Blume. Ja, dann gehen wir, wenn wir gerade schon so halb in der Politik sind, mal rüber zu Franka Lehfeld, die Frau meines Chefs Christian Lindner. Ja, und die wehrt sich jetzt gegen Kritik an ihrem Äußeren. Ja, wie? Da gab es Kritik an ihrem Äußeren. Das kann doch auch nicht sein, meine Damen und Herren. Schließlich wird der Chrissy ja auch nie für sein Äußeres kritisiert, sondern eher bewundert. Die Journalistin Franka Lehfeld steht seit einigen Jahren vor der Kamera. Dafür bekommt sie nicht nur Lob. Jetzt reagiert sie auch auf negative Kommentare. Ob Bild, RTL oder Welt-TV, im Laufe ihrer Karriere hat Franka Lehfeld schon zahlreiche Erfahrungen in den Medien gesammelt. Auch auf Instagram ist die Moderatorin aktiv. 142.000 User folgen ihr auf der Social-Media-Plattform. Franka Lehfeld nutzt ihren Kanal, um ihren Fans einen Blick hinter die Kulissen zu gewähren. Ob bei einem Event auf der Bühne, einer TV-Show oder beim Interview, die 34-Jährige nimmt ihre Follower gerne mit. Doch dafür gibt es nicht nur Komplimente. Immer wieder muss sich Lehfeld Bemerkungen über ihre Optik gefallen lassen. Äußerungen, die die Hamburgerin nicht unkommentiert lässt. In ihrer Instagram-Story zeigt Lehfeld, mit welchen Kommentaren sie sich regelmäßig konfrontiert sieht. Unter einem Video, das sie in einem Interview zeigt, schreibt ein User ganz schöne Augenringe. Worte, die die Moderatorin schon häufiger gehört hat. Kein Reel ohne Kommentar zu Augenfalten oder Augenringen, berichtet sie. Doch sie hat gelernt, sich diese Kritik nimmt nicht... Was? Doch sie hat gelernt, sich diese Kritik... nimmt nicht zu Herzen zu nehmen. Da stimmt irgendwas im Satzbau dieser Meldung nicht, aber egal, sehe ich als Kompliment. Sie sind hart erarbeitet und stehen für einen filler- und filterfreien Ort, erklärt sie. Schöner Wortwitz, Franka. Filler- und filterfrei, meine Damen und Herren. Ja, filterfrei, das kannte man bei der Politik sonst nur von Helmut Schmidt, meine Damen und Herren, von seinen Zigaretten, jetzt auch im Gesicht von Franka Lehfeld zu bemerken. Trotzdem ärgert sie sich über Bemerkungen dieser Art. Selbst bei Postings zu gesellschaftspolitischen und unternehmerischen Themen ist mir eines aufgefallen. Zu oft ging es nicht um die Sache oder meine Thesen, sondern um meine Augenringe oder Augenfalten, schreibt sie. Ja, wieso auch nicht, meine Damen und Herren? Wieso soll man sich denn heute, wo die Welt eh schon so schlecht ist, noch dauernd um irgendwelche Thesen streiten? Da sind Augenringe und Augenfalten doch viel interessanter und viel leichtgängiger. Apropos leichtgängig, da sind wir schon fast beim Thema Krähenfüße, aber das ist jetzt wieder was anderes. Die Reporterin vertritt den Standpunkt, dass auch die natürlichen Zeichen von Reife und Mimik schön sind. Also Freiheit für Filler und Filter, aber auch Freiheit für Falten aus Freude, fordert sie. Wunderbare Slogans, die sie hier raushaut, meine Damen und Herren, das kann sie nur von ihrem Mann gelernt haben. Auf ihrem Instagram-Channel hat Franka Lehfeld schon häufiger deutlich gemacht, dass sie zu ihrem Äußeren steht. Während sie bei öffentlichen Veranstaltungen stets mit einem perfekten Styling punktet, zeigt sie sich im Netz auch hin und wieder ungeschminkt, also fast so ähnlich wie die Moorleiche Sieglinde, die sie gratis bestaunen können, meine Damen und Herren, in München. Nee, Rosalinde hieß die ja. Ja, Moorleiche Rosalinde gratis zu bewundern in München, meine Damen und Herren. Wie komme ich denn jetzt eigentlich von Franka Lehfeld zur Moorleiche Rosalinde? Ja, das weiß ich jetzt, habe ich jetzt in den letzten Sekunden auch schon wieder direkt vergessen. Die natürlichen Fotos kommen nicht nur bei ihren Followern gut an, sondern hat eigentlich die Moorleiche auch schon Follower? Naja, gut an, sondern auch bei ihrem Mann Christian Lindner. Natürlich im Sommer 2023 markierte er eine Aufnahme dieser Art mit einem gefällt mir Herz. Auch ist das niedlich, meine Damen und Herren. Der Chrissy hat ja doch noch ein Herz. 2018 zeigten sich die Moderatorin und der FDP-Politiker zum ersten Mal gemeinsam in der Öffentlichkeit und nur 4 Jahre später folgte schon die Hochzeit auf Sylt. Also das ging ganz schön flott, muss man sagen, dass die beiden das überhaupt überlebt haben. So, dann gehen wir mal nach NRW. Da hat Herbert Reul angekündigt, dass es keine kiffenden Polizisten geben darf. Das können wir auch ganz schnell abhaken, diese Meldung. NRW-Innenminister Herbert Reul plant ein Verbot von Cannabis für Polizeibeamte im Dienst. Sie wissen ja, Cannabis ist, während wir noch in der Osterpause weilten, offiziell legalisiert worden, ging beim Bundesrat durch. Am 1. April war das Ganze. Trotz der Freigabe für Erwachsene in Deutschland erwartet NRW-Innenminister Reul von Polizisten, dass sie clean zum Dienst erscheinen und will mit einem entsprechenden Verbot beim Konsum arbeiten. Also clean zum Dienst erscheinen, finde ich persönlich bei der Polizei auch wichtig, was so die Körperpflege und die gesäuberten Uniformen angeht, nicht nur den Drogenkonsum. Es geht doch nicht, dass Polizistinnen und Polizisten vollgedröhnt zum Dienst erscheinen und sie gehen dann mit der Waffe raus, sagte der CDU-Politiker den Westfälischen Nachrichten am Mittwoch. Ja, wieso? Das ist doch in Holland Tradition. Deswegen werde ich bei den Polizistinnen und Polizisten den Cannabiskonsum auch verbieten müssen, einfach um rechtlich auf Nummer sicher zu sein, das heißt übrigens zu gehen, Herr Reul, und keinen Spielraum bei der Frage zu haben, erläuterte Reul. Ja, der greift noch hart durch, meine Damen und Herren. Also da wird es bald weniger Polizisten in NRW gehen. Die geben, die alle in benachbarte Bundesländer rübergehen, wo sie noch kiffen dürfen. Es gelte, im Dienst müsse man arbeitsfähig sein. Weil gut, da ist man natürlich auch gerade in NRW stark gefragt. Deswegen erwarte ich auch, dass jeder, der zum Dienst kommt, clean ist. So, gut. Für Sie zu Hause noch mal kurz zur Info, falls Sie das in der Osterpause nicht mitbekommen haben. Privater Anbau und Konsum von Cannabis für Erwachsene in Deutschland ist seit 1. April erlaubt. Es dürfen aber nicht mehr als 25 Gramm in der Öffentlichkeit mitgeführt werden und nicht mehr als 50 zu Hause aufbewahrt werden. 3 Pflanzen im Wohnbereich sind gestattet. Ja, können Sie mal sehen. So, die nächste Meldung, die vorletzte für heute, befasst sich mit einem Kölner Unternehmer, der auf skurrile Art gegen die Irrfahrt der Politik vorgeht, indem er nämlich eine Skulptur in Berlin vor dem Brandenburger Tor aufgestellt hat. Um was für eine Skulptur es sich da handelt, das sage ich Ihnen gleich nach einem weiteren Schlückchen. Prost! Unternehmer aus ganz Deutschland sorgen sich um den Standort, ihre Firmen und ihre Mitarbeiter. Droht der drittgrößten Volkswirtschaft der Welt der Exodus? Der Kölner Unternehmer Dr. Thomas Schneider setzt ein Zeichen. Der Mittelständler stellte vor dem Eingang des Bundespresseballs in Berlin ein Kunstobjekt auf, welches gegen die Irrfahrt der aktuellen Politik demonstrieren soll. Also jetzt fragen Sie mich nicht genau, wo der Bundespresseball, von dem ich auch gar nicht wusste, dass das ein fester Ort ist, sich in Berlin befindet. Hier auf den Bildern zu dieser Meldung ist es auf jeden Fall vor dem Brandenburger Tor. Wir haben die größten Steuereinnahmen der Geschichte und kriegen keinen Haushalt aufgestellt, moniert der Unternehmer. Wir finanzieren Radwege in Peru und in Kölner Schulen steht noch ein Overhead-Projektor. Ja. Was ist wohl wichtiger, meine Damen und Herren, dass Peruaner Radfahren können oder deutsche Schulkinder an die Digitalisierung herangeführt werden? Da könnte man jetzt ethische Diskussionen führen. Das überlassen wir jetzt lieber Lanz und Precht oder so. Schneider habe den Eindruck, dass viele Menschen das Gefühl haben, die Politik trägt dieses Land zu Grabe. Sein Kunstobjekt sei ein Ausdruck des Protestes und der Vernunft und somit auch der Hoffnung, bevor noch mehr Unvernünftige Protest wählen. So der Unternehmer weiter. Außergewöhnliche Situationen erfordern außergewöhnliche Maßnahmen. Das weiß jeder, der unternehmerisch tätig ist. Und ich wünsche mir für dieses Land wieder mehr kreative Lösungen, konstruktive Ansätze und eine unternehmensfreundliche Politik. Da ist er ja nicht der einzige Unternehmer, der sich das wünscht. Es soll auch Nicht-Unternehmer geben, die sich das für dieses Land wünschen. Total abgefahren, meine Damen und Herren. Aber was hat das jetzt alles mit dieser Skulptur auf sich? Nach Ansicht des Unternehmers müsse Deutschland die surreale Politik der Deindustrialisierung, der Überregulierung und des unprofessionellen Herumregierens beenden. Ja, das kann ich als FDPler nur unterstützen, auch ohne Franka Lehfeld an meiner Seite. Und genau deshalb wolle er mit Hilfe des Kunstobjekts ein ungewöhnliches Zeichen setzen. Und damit ist die Meldung zu Ende, ohne dass man auch nur einmal zu sprechen gekommen wäre, wie denn diese Skulptur überhaupt aussieht. Aber man hat ja zum Glück ein Foto hier reingepackt. Jetzt muss ich Ihnen das auch noch beschreiben. Es ist also eine Art Grabstein mit einem schwarzen Kreuz drauf und dem Bundesadler, wo dann draufsteht, hier ruht die Bundesrepublik Deutschland im Gedenken an die Arbeitenden. Und darauf ist ein Mann zu sehen, so mit Schlips und Kragen und Mantel und Hut, der einen grünen Apfel vor der Nase trägt. Also was das jetzt damit zu tun hat, das kann ich Ihnen auch nicht sagen, meine Damen und Herren. Da hat Dr. Thomas Schneider wohl ein bisschen zu viel Kreativität walten lassen und eventuell auch in den sauren Apfel gebissen. Aber das müssen Unternehmer in Deutschland ja generell schon. Und damit sind wir bei der letzten Meldung für heute nach einer halben Stunde, die wir jetzt schon wieder rum haben. Aber ich sag's Ihnen ja, ein bisschen kürzer als gestern wird es heute auf jeden Fall insgesamt werden. Und die letzte Meldung für heute, die hat eigentlich zu etwas Traurigem geführt, zu einem Todesfall. Und Sie wissen ja, es ist seit einem Jahr schon wieder 23 Uhr immer mein Bestreben gewesen, das Thema Tod hier aus der Sendung herauszuhalten im Großen und Ganzen. Einmal hatten wir es, glaube ich, schon mal so am Rande in irgendeiner Meldung mit drin. Und hier ist es jetzt wieder genauso, dass es am Rande mit drin ist. Ich musste diese Meldung aber trotzdem mit reinnehmen, weil das an sich so skurril ist, dass es ja abseits dieses Todesfalls dann doch irgendwie ganz witzig zu sein scheint. Und manchmal muss man auch über den Tod heraus lachen können, meine Damen und Herren. Also zur Meldung. In Karlsruhe trug sie sich zu. Und zuerst mal die Überschrift, 13-Jähriger wirft Lachgaskartusche aus 14. Stock. Bis dahin wäre das noch sehr lustig, meine Damen und Herren. 13-Jähriger wirft eine Lachgaskartusche aus dem 14. Stock. Und, das ist leider dann nicht so witzig, er schlägt Rentnerin. Eine Seniorin wird von einer herabfallenden Lachgaskartusche erschlagen. Jetzt steht ein 13-Jähriger im Visier der Ermittler. Ein 13-Jähriger soll eine Lachgaskartusche, ich finde dieses Wort wunderbar und lese es ja auch zum ersten Mal, ehrlich gesagt. Ein 13-Jähriger soll also eine Lachgaskartusche aus dem 14. Stock eines Lachgaskartuschen-Hochhauses in Karlsruhe geworfen und dadurch eine Seniorin erschlagen haben. Eine 15-Jährige habe sich nach dem tödlichen Vorfall vom vergangenen Wochenende als Zeugin gemeldet, teilten die Staatsanwaltschaft und die Polizei am Dienstagabend mit. Den Ermittlungen nach soll die Teenagerin mit einem weiteren 15-Jährigen und dem Kind auf einem balkonähnlichen Gebäudeteil des Hauses erst Lachgas konsumiert haben, daher auch die Lachgaskartusche, die in ihrem Besitz war. Der 13-Jährige, der wegen seines Alters strafunmündig sei, habe dann der Aussage nach die Lachgaskartusche aus Metall über die Brüstung geworfen. Ob die Kartusche gezielt auf die 75-Jährige geworfen wurde, müsse noch geklärt werden. Ja, meine Damen und Herren, das finde ich hier schon mal ganz interessant eigentlich, dass der 13-Jährige als Kind bezeichnet wird, aber die 15-Jährige, die ist natürlich erwachsen, ne, die ihn dann da verpfiffen hat. Die Seniorin war am Samstag am Kopf getroffen worden und ihren Verletzungen noch vor Ort erlegen. Zeugen hatten nach der Tat auf mehrere Kinder oder Jugendliche hingewiesen, die sich in verdächtiger Weise in dem Hochhaus aufgehalten haben sollen, wie ein Polizeisprecher erklärt hatte. In verdächtiger Weise in dem Hochhaus aufgehalten haben, das heißt verdächtig, weil sie im Besitz einer Lachgaskartusche seien. Die Kartusche sei zwar nicht sehr groß gewesen, aus so großer Höhe erreiche aber auch ein kleiner Gegenstand, wie eine solche Lachgaskartusche es ist, eine beträchtliche Geschwindigkeit. Der 13-Jährige ist laut Mitteilung in die Obhut des Sozialen Dienstes der Stadt Karlsruhe übergeben worden. Da er strafrechtlich nicht belangt werden kann, werden demnach etwaige Maßnahmen durch das Jugendamt geprüft. Wahrscheinlich ein mehrjähriger Lachgasstopp, ein Lachgasverbot. Der Verkauf und Konsum von Lachgas ist übrigens nicht verboten, also da braucht es nicht wie bei Cannabis irgendeine Legalisierungsdiskussion zu geben, das ist schon immer legal gewesen. Nach Worten des Karlsruher Polizeisprechers habe man vor allem im Spätsommer vergangenen Jahres häufiger Meldungen zu Minderjährigen bekommen, die das betäubende Gas im Freien konsumierten. Seitdem sei es wieder weniger geworden. Tja. Aber dieser eine Junge war dann eben doch wieder ein Fall zu viel. Aber das scheint doch wohl ein Phänomen im Raum Karlsruhe zu sein. Das habe ich hier bei uns noch nicht gehört. Weiß nicht, ob Sie das schon mal gehört haben, meine Damen und Herren, wo Sie wohnen, ob sich da Jugendliche mit Lachgas volldröhnen. Ich weiß es nicht. Wenn man was Positives sehen wollte, könnte man sagen, immerhin eine fröhliche Jugend, meine Damen und Herren, die noch was zu lachen haben will, wenn auch mit künstlichen Mitteln. Denn was Echtes zu lachen haben die jungen Leute ja heute bei den schlechten Zukunftsaussichten kaum noch. Ja, wir haben aber was zu lachen, meine Damen und Herren, hier in und mit dieser Sendung, nämlich morgen, also das haben wir eigentlich immer, aber morgen ganz besonders, denn morgen ist unser einjähriges Jubiläum. Am 17. April 2023 haben wir die Sendung gestartet und morgen am 17. April 2024 wird es deshalb eine Spezialsendung hier geben an dieser Stelle, die wie gewohnt um 23 Uhr erscheint, die wir aber, ich sagte es gestern schon mal, am Sonntag bereits vorab aufgezeichnet haben. Insofern wundern Sie sich nicht, wenn wir da ein bisschen vom Wetter sprechen, das anders ist, als es aktuell gerade ist. Sonntag war es ja noch ganz schön. Und da waren wir in einer kleinen illustren Runde auf dem weltberühmten Kochbrunnenplatz hier in Wiesbaden. Und was wir da gemacht haben, das hören Sie dann morgen Abend. Begleitmaterial bei Instagram auf unserem absurd erfolgreichen Instagram-Channel. Schon wieder 23 Uhr zusammengeschrieben wird es da auch noch geben. Und ja, das also dann morgen, übermorgen dann wieder eine normale Sendung am Donnerstagabend. Und ich verabschiede mich aber trotzdem bis morgen Abend ganz klassisch, entlasse Sie jetzt in die heutige Nacht und sage wie immer ab ins Bett, schlafen Sie gut und bis morgen Abend. Nacht.